Deutschlandfunk Kultur Tonart.
Und da ist Steffen Greiner, der Mann, der Musik liest. Kulturwissenschaftler, Journalist und eben Leser. Er sucht und erzählt uns dann davon, welche Spuren die Popkultur und tatsächlich auch der Pop in der aktuellen Belletristik hinterlässt. Heute sind das sogar mehr als nur musikalische Spuren. MusikerInnen tauchen in den Romanen auf. Joe Strummer als Lebensretter, Miriam Makeba als Kreuzberger Linke und ein traumatisierter Popstar, der sich selbst mehr als nur ein bisschen verachtet. Da steigen wir ein. Hallo Stefan.
Ja, hallo liebe Vivian. Ja, Kayla von Colin Walsh heißt das erste Buch und das war für mich tatsächlich eine Überraschung. Ich habe ein bisschen gebraucht, um mit dem Sound warm zu werden. Der versucht so einen gesprochenen Straßenton, was ja oft schief geht.
Gerade in der Übersetzung?
Gerade in der Übersetzung, genau. Aber dann hat es wirklich hinten raus einen Sog entwickelt. Das ist der Roman eines Verschwindens, eine Jugendklicke aus der fiktiven Stadt Kinlow an der irischen Küste, die jetzt nochmal als Mitreisiger zusammenkommt und das nicht mal geplant. Mash ist da so hängen geblieben. Helen ist Journalistin in Kanada, die reist zu einer Hochzeit an. Joe, und du hast ihn ja gerade angesprochen schon, der ist ein Musikstar, der lebt in Kalifornien und der öffnet jetzt eine Bar in seiner alten Stadt. Und genau an dem Wochenende werden Knochen gefunden und es wird bald klar, die Überreste, das ist Kayla. Die war einst, also Mitte der Nullerjahre, der Mittelpunkt dieser Gang. Und ihr Verschwinden, das hat das Leben dieser Menschen durchaus geprägt. Und das sind dann auch die Zeitebenen, Mitte der Nuller und heute. Und auch die drei Erzählperspektiven, Mash, Helen und Joe, dieses tristen, aber doch irgendwie doch sehr unterhaltsamen Thrillers.
Und der Mörder ist immer der Popstar?
Ja, das werde ich jetzt natürlich nicht auflösen. Joe Brennan, der war damals tatsächlich mit Kayla zusammen. Der ist so vom Autor qua Background irgendwie als der liebe, erfolgreiche, perfekte Schwiegersohn angelegt. Aber eigentlich hat ihm Musik ja wirklich mal was gegeben. Er nannte das The Other Place und er reflektiert selbst. Er ist schon tatsächlich auch eher so der larmoyante Typ. Wie doof das ist, dass jetzt selbst die wirklich düsteren Momente seines Lebens durch sein Berufsbild zu Gitarren-Kitsch-Hymnen geworden sind.
Die er immer noch selber singen muss auch noch.
Selbst singen muss. Er nennt sich selbst deswegen an einer Stelle einmal ein Wichser mit 3-Tage-Bart und Tattoos, der keine Gemeinsamkeit hat mit den echten Musikern in den Pubs, wobei Helen sagen würde, ja, naja, das ist so das reaktionäre Irland. Auch im Wohlstand liegen sich alle zu selbstmitleidigen Folksongs vom Widerstand in den Armen und dann gehen sie heim und verprügeln ihre Frauen.
Das ist also die Musikebene, so ein Ed Sheeran-Verschnitt gegen den Pubfolk.
Ja, spannender ist allerdings die Ebene dieser Popwelt der frühen Nullerjahre. Also Kayla und Helen sind als Teenies Fans von PJ Harvey und das damals ja in den Provinzen wirklich noch super exotische Phänomen der Androgynität wird an einer Stelle am Sänger von Placebo erklärt. Aber bezeichnenderweise erleben selbst diese Jugendlichen schon sich selbst als zu spät gekommene in den 90ern. Das denkt Kayla nämlich, da war alles viel authentischer. Wobei diese Figur...
Lachen wir, die wieder dabei gewesen sind.
In der Tat. Aber woran wir uns denken, und da ist Kayla tatsächlich jetzt ein gutes Beispiel, die ist selbst im Grunde genommen ein Relikt dieser Zeit. Solche Frauen und naja, eigentlich Mädchenfiguren, die schrieben Männer nämlich in den Nullern und auch in den 90ern ständig Manic Pixie Dream Girls überall. Kayla ist freundlich, offen, trotzdem irgendwie Punk, immer mit Zigarette und Polaroid-Kamera. Natürlich ist sie schön, natürlich umweht sie so einen Hauch einer dunklen Vergangenheit und natürlich muss sie dann sterben. Und dass mir das immer noch so ungebrochen präsentiert wird, das finde ich, kann man dem Autor unbedingt vorwerfen, egal wie clever konzipiert und spannend das Buch ansonsten auch sein mag.
Die Mädchenfigur im nächsten Buch ist dann komplexer?
Ja, in der Tat. Und das liegt natürlich auch daran, dass hier sehr deutlich in der Luft liegt, dass die Autorin, die jetzt mit Mitte 40 ihr Debüt vorlegt, hier unausgesprochen autobiografisch arbeitet, mit beiden Händen den Himmel stützend von Lily Tolkien. Da leitet, finde ich, der Titel ein bisschen in die Irre. Es ist nämlich gar nicht so poetisch, das ist ziemlich rough. Es geht um ein sehr ungeschöntes Bild des legendären linken Kreuzberg in den 80ern und 90ern. Im Grunde also sowas wie, naja, wie so der Anti-Herr Lehmann, wo dann die im Nachhinein oft idealisierten linken Slacker sich hier samt und sonders als sehr so übergriffige, sexistische und auch gewalthafte Sturmtruppe einer neuen Qualität von Patriarchat herausstellen.
Damit passt das Buch ja in diese Zeit, wo auch die toxische Maskulinität der Vergangenheit mit aufgearbeitet wird.
Insbesondere im Umfeld von Herrn Lehmann, ne? Also da spiegelt sich wirklich absurderweise die Schlagzeilen, ne? Also wobei natürlich auch hier immer alles irgendwie ein bisschen komplexer ist. Das merkt man eigentlich schon auf Seite 1, wenn die ungeborene Lale im Bauch ihrer Mutter mit Heroin in Kontakt kommt. Ihre Mama hat es nicht geschafft, in der Schwangerschaft clean zu werden. Lale muss als Säugling erstmal Entzug machen, landet dann früh im Heim und dann bald in der WG ihres Vaters, allerdings als Pflegekind seines Mitbewohners. Und diese Männerkommune, die ist dann Dreh- und Angelpunkt ihrer Kindheit. Die dann vielleicht nicht nur traumatisch ist, abseits von sexualisierter Gewalt, die sie da erlebt, ist nämlich natürlich da auch viel Abenteuer, Experiment und schon auch viel, naja, irgendwie hilflose, überforderte Liebe. Und auch
Lale. Aber damit beziehst du dich nicht auf die sexualisierte Gewalt. Das ist dann nochmal was anderes. Okay.
Definitiv ja, nicht. Gut, dass du es nochmal klarstellst.
Ja, war mir wichtig.
Aber man kann schon sagen, dass Lale auch ebenso zerrieben wird, ne? In diesen gescheiterten Utopien der Zeit, von der Freiheit, von anderer Gesellschaft, die sich dann konkret immer wieder dann doch eher so auf Kiffen und nicht arbeiten gehen fokussieren. Verbietet mir doch bitte mal was, schreit sie dann auch an der Stelle.
Und das heißt, wenn du da auch Musik drin gelesen hast, dann ist das das Kreuzberg der 80er, dann ist das eher so Punk, vermute ich.
Ja, ne, also klar ist das natürlich was das dominiert. Nicht nur allerdings, also Lale, vielleicht um so eine Anekdote zu bringen, Lale liebt ihre Mutter, die trifft sie auch immer so ein bisschen fertig am Kotti manchmal noch. Und sie will ihr dann, als die mal im Knast sitzt, so ein Mixtape machen. Und sie überklebt dann das Loch in der Kassette von so einem Benjamin Blümchen-Hörspiel. Vielleicht erinnerst du dich da noch dran, ne? Also man konnte das so eine Technik, dass die dann überspielbar waren. Und dann interviewt sie eben ihre Mitbewohner einer nach dem anderen nach ihren Lieblingsstücken und bastelt sich so ihre Radiosendung zusammen. Und natürlich sind dann da Tonsteine Scherben dabei und Kraftwerk, ihr Vater wiederum, Mirjam Makeba. Später will Lale selbst auf ein Nirvana-Konzert in Berlin gehen, das dann aus suizidalen Gründen des Leadsängers nicht mehr stattfinden kann. Früher laufen bei ihr im Kinderzimmer schon die Ärzte. Und immer wieder diese eigentlich ziemlich tollen Kinderlieder vom Krippstheater. Und da hören wir jetzt gleich mal rein. Wer sagt, dass Mädchen dümmer sind, heißt das Lied.
Wer sagt, dass Mädchen dümmer sind? Wer sagt, dass Mädchen immer albern sind? Wer sagt, dass Mädchen schüchtern sind? Der spinnt. Wer sagt, sie seien immer weinerlich und meckerig und zappelig? Der hat einen Stich, einen Stich, einen Stich. Mädchen sind genau so schlau wie Jungen. Mädchen sind genau so frech und schnell. Mädchen haben so viel Mut wie Jungen. Mädchen haben auch ein dickes Fell.
Ja gut, die Schulstatistiken sagen mittlerweile sogar, gehen dann noch einen Schritt weiter. Mädchen sind schlauer, machen bessere Schulabschlüsse und so weiter. Aber die Analyse ging damals schon in die richtige Richtung.
Ja, in der Tat. Ich will noch, bevor wir zum nächsten Buch gehen, vielleicht noch einmal abschließend sagen, es ist ein richtig gutes Buch. Lili Tolkien hat ein ganz außergewöhnliches Sprachgefühl, hat eine wahnsinnige Empathie für diese Figur. Das Buch ist voll von fein gezeichneten Details, von Graustufen, von Trauer, von Freude. Eine große Empfehlung von mir.
Das kommt davon, wenn Leute über etwas schreiben, mit dem sie sich auskennen. Lili Tolkien war ja auch Suchtberaterin in einer Jugendvollzugsanstalt, Jobcoach, lebt aber heute in Leipzig und nicht mehr in Berlin. Vielleicht macht auch das Buch glaubwürdiger. Trauer und Freude kommen auch im nächsten Buch vor. Das ist eine Graphic Novel und der Titel fasst schon zusammen, um was es geht, oder?
Punk mit Brust, ja, in der Tat. Magali Le Huch hat den Band gezeichnet. Das ist eine Auseinandersetzung mit ihrer Brustkrebserkrankung. Hartes Thema, auch wieder Umsetzung mit viel Offenheit, mit viel Humor. Dass Musik hier so eine exponierte Stellung hat, dass sie schon im Titel vorkommt, das ist vielleicht erstmal überraschend, ergibt dann aber Sinn, wenn man vielleicht schon mal Musik gehört hat. Denn klar, ne, in bedrohlichen Krisen, dann kann es vielleicht ja wirklich mal nichts Wichtigeres geben, als dass man unbedingt heute Abend noch das Gesamtwerk von The Clash durchhört. Aber nicht allen Menschen in Krisen begegnet dann dabei der leibhaftige Joe Strummer.
Und wie ist er dann da?
Ganz mitreißend. Natürlich, wenn die Depression und die Angst vor dem Tod Magali packen, dann rettet Josie immer wieder. Er ist zugegebenermaßen auch nicht der einzige Wegbegleiter. Sie hat auch imaginären Kontakt zu ihrer verstorbenen Oma. Aber Joe, und das sagt der Titel, der gibt ihr was. Und die Comic-Magali interpretiert in kleinen, so biografischen Sequenzen die Musik von The Clash auch als Waffe gegen die Angst, gegen das Trauma etwa vom frühen Tod seines Bruders, das Joe beschäftigt. Punk ist also kein Spaß in dieser Erzählung, sondern eher sowas wie eine Gegenwehr. Ne?
Wie lustigerweise, es im echten Leben ja auch gewesen ist.
Genau. Ne? Und lustigerweise treten manchmal auch die Sgt. Pepper Beatles auch noch als imaginäre Freunde auf, die alte Liebe von Magali, die sich jetzt doch an diesem Moment sehr zurückgesetzt fühlen. Von denen handelt tatsächlich der Vorgängerband von ihr, von diesem Buch Nowhere Girl.
Aber Punk mit Brust ist dann ja eigentlich doch kein Musikbuch?
Naja, also ne, natürlich ist Musik hier Anker und Flügel, aber es ist eigentlich eine sehr ehrlich wirkende Auseinandersetzung mit Krebs. Und wie Magali Le Huge hier Bilder für diese Erkrankung findet, für ihre Strategien durchzukommen, für ihre Ängste, für Abstürze und Konfrontationen, das ist das eigentlich großartig und vielleicht auch wichtiger an diesem Band, der mich tatsächlich auch nach der Lektüre noch im Geist länger begleitet hat. Allerdings leider natürlich ohne Besuch von Joe.
Das liegt dann an deinem eigenen Geist. Danke, Steffen Greiner. Über die drei Buchtitel mit Musik. Kayla von Colin Walsh ist bei Gutkind erschienen. Mit beiden Händen den Himmelstützen von Lilly Tolkien bei Aufbau und Magali Le Huges Graphic Novel Punk mit Brust bei Reprodukt.